Hallo und herzlich willkommen zu Chat Club, dem Podcast des London Speaker Bureau. Mein Name ist Roland Festring und ich leite das London Speaker Bureau in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das London Speaker Bureau ist eine der führenden Referentenagenturen weltweit. Wir haben Büros in 15 Ländern und zählen damit zu den international größten Redneragenturen. In unserem Podcast stellen wir Ihnen unsere Redner in einem persönlichen Gespräch vor. Und ich freue mich, heute eine ganz außergewöhnliche Persönlichkeit begrüßen zu dürfen, nämlich Wolfgang Beltracchi, der den meisten wahrscheinlich als Kunstfälscher bekannt ist. Schönen guten Tag, Herr Beltracchi.
Guten Tag.
Herr Beltracchi, wie wird man Kunstfälscher?
Ja, also das ist schon mal ganz der falsche Anfang. Ich habe ja gar keine Kunst gefälscht.
Also das heißt, Sie gehen davon aus, Sie haben das imitiert.
Auch nicht. Nein, ich hab originale Bilder gemalt, neue, in der Handschrift der Künstler. Das Einzige, was ich gefälscht habe, waren die Unterschriften.
Das waren nur die Unterschriften?
Ja.
Okay. Landläufig sagen wir, Sie sind Kunstfälscher.
Ja, man kann das so sagen, aber ich bin auch verurteilt worden wegen dieser Urkundenfälschung, nicht wegen der Gemälde.
Wie sind Sie darauf gekommen, davon zu leben?
Ja.
Oder Sie persönlich, wie kommen Sie dazu?
Schleichend, würde ich sagen. Nein, man sagt ja nicht, ich werde jetzt Fälscher oder
genau.
Beruf, auch wenn man es dann 40 Jahre fast macht, oder? Nein, es ist einfach so, man wächst da rein. Ich bin ja schon von Kindheit an immer mit der Kunst unterwegs gewesen. Mein Vater war ja Kirchenmaler und ich musste so ab meinem 12. Lebensjahr immer mit dem arbeiten gehen nach der Schule, nachmittags. Und von daher, ja, bin ich damit aufgewachsen, auch mit diesem Handwerk.
Also Sie sagen, Sie mussten arbeiten. Was bedeutet das? Arbeit mit Ihrem Vater, also jetzt abgesehen davon, dass man mit 12 Jahren noch gar nicht arbeiten durfte, auch in den 60er Jahren nicht.
Also ja, ich durfte man. Das offensichtlich. Es war so, der hat mich dann angelernt und ich habe alles gelernt, was man in Kirchen so braucht. Vergolden, vergipsen, Bemalung machen, Fresken restaurieren, alles, einfach alles. Und das habe ich dann so mit und mit alles gelernt, immer nach der Schule, ne? Und wenn ich dann nach Hause kam, musste ich noch meine Hausaufgaben. Also Fußballspielen oder so war nicht. Wochenende.
Ja, und dann, also ich meine, Sie haben dann die Schule geschmissen, Sie sind von der Schule geflogen. Warum eigentlich?
Ich bin nicht, ich bin einfach nur kurz so ein halbes Jahr vorm Abitur oder so, bin ich geflogen.
Also weil Sie zu viel jetzt sich schon um Kunst gekümmert haben oder weil Sie zu wenig Hausarbeiten gemacht haben?
Nee, da war ich gerade so knapp 17 und da habe ich habe nebenbei noch einen Job gehabt. Ich habe als Kellner gearbeitet in der Stripbar, schon sehr früh, schon mit 16. Und dann habe ich ja so noch ein bisschen nebenbei Geld verdient mit so Turnerheften aus Dänemark oder Schweden. Damals war ja so ein Notstand in Deutschland für die Kids, da gab es ja nichts. Ne? Da gab es ja zu der Zeit, so wann war das? Das war so 68, 67. Da gab es nichts. Ja, die Wäscheseiten des Otto-Katalogs vielleicht, oder?
Also das heißt, dann haben Sie sich erstmal auch darum gekümmert, um Pornohefte und so weiter.
Ja, und dann ist das in der Schule ein bisschen aufgefallen und dann haben sie mich rausgeschmissen.
Okay, also das heißt, dann, wie ging das denn dann weiter? Was haben Ihre Eltern gesagt?
Mein Vater hat gesagt, ja, dann gehst du jetzt mit mir arbeiten. Ne? Kannst es ja. Meine Mutter hat gesagt, auf gar keinen Fall geht er mit dir arbeiten. Und wir gucken mal, was wir jetzt da machen. Die hat sich dann umgehört und dann, ich wollte eigentlich Film studieren. Mal dann, also ich wollte nach München, glaube ich, war das damals, an die Filmhochschule gehen, aber da musste man 21 sein und ich war ja erst 17. Und das ging dann nicht, weil meine Mutter sagt, ja, dann mach doch, dann geh doch, studier doch das, was du sowieso kannst und dann nachher kannst du ja immer noch Film machen, oder? Und letztlich hat sie gesagt, ich guck mich mal, höre mich mal um. Dann hat sie gesagt, ja, und die war echt rege, meine Mutter. Dann hat sie gesagt, ja, du kannst das doch so gut, du brauchst doch gar kein Abitur. Die nehmen dich auch so, oder?
Von Wetter, ja.
Und konnte dann so eine Sonderbegabtenprüfung machen. Die habe ich dann gemacht an zwei Schulen. Ich habe das in Krefeld gemacht und in Aachen. Und dann habe ich mir überlegt, ich gehe nach Aachen. Jetzt war ich aber noch nicht 18. Dann konnte ich noch nicht mal studieren. Dann musste ich dann noch ein Semester warten. Die Werkkunstschulen damals, die waren wirklich gar nicht schlecht. Also die Leute, die da unterrichteten, das waren ja keine Professoren, sondern das waren ja meistens Meister in ihrem Fach. Ich habe ja dann schon ganz früh angefangen, mit Bildern zu handeln und habe auch da im Dreiländereck war das ganz gut. Ich bin dann immer nach Brüssel gefahren, Antwerpen, habe Bilder gekauft, restauriert, wieder verkauft. Also so fing das eigentlich an, ne, mit dem Restaurieren von alten Bildern, kaufen und verkaufen. Und das hat sich dann immer mehr gesteigert. So. Also sehr schnell. Ich habe das mit meinem Schwager am Anfang gemacht. Der war Belgier und Schmuggler war der für Kaffee und Zigaretten. Das war auch nicht
Damals
schlecht.
gab es ja noch Grenzen, ne? Damals gab es ja
Wie?
noch
Das
Grenzen.
war ja das Dreiländereck. Man musste also immer über diese Grenzen. Und das war auch nicht immer so einfach. Ne? Und da haben wir immer in Belgien zwischengelagert und dann geguckt, wie ging das Zeug vorbei. Ja, so hat sich das entwickelt. Und dann bin ich nach London auch, nach Paris, ins Rouen damals noch. Und die ganzen Auktionshäuser in Belgien und Nordfrankreich. Und die kannten mich dann auch schnell alle.
Ja, aber
Ja.
also Sie haben ja auch oder intensive Reisen dann unternommen. Sie sind da durch
Ja.
Europa gelast. Nordafrika und haben dann da die ganze Zeit auch von Kunsthandel dann gelebt oder wie haben Sie das
Ja, ich
gemacht?
hatte ja auch immer Reserven dann und ich habe ziemlich viel Geld verdient, schon sehr früh. Das war jetzt nicht das Problem und das war bei mir nie das Problem. Aber das ist nur zu empfehlen, wenn man irgendwelche Fähigkeiten hat, oder? Sonst nicht, würde ich sagen. Also ich hatte mit 22, das weiß ich noch genau, hatte ich eine Mercedes-Limousine, eine schöne, und einen Chauffeur und eine Haushälterin. Und ich sah aus wie der allerletzte Freak. Also ich habe so lange Haare und immer diese Gewänder an, was man da so anhatte. Ne?
Ja, was haben
Pelzmäntel.
dann Ihre Eltern gesagt, als Sie dann mit
Ja,
Mercedes
mein Vater
vorgefahren
hat
kamen?
gesagt, mit dir gehe ich nicht über die Straße, oder?
Oh,
Da habe ich gesagt, ja, das macht ja nichts, muss sie ja auch nicht. Ne? Meine Mutter, die war da ganz anders. Und ich war ja dann auch nur noch selten zu Hause, immer mal am Wochenende. Und dann fing das so langsam an. Mein Schwager hat mir dann mal als Papier mitgebracht, sagt, dann mach doch mal ein paar Zeichen, du kannst das doch so gut. So à la Bellini, irgendwie was, oder? 16. Jahrhundert, 17. Das Ganze doch. Ich sag mal, ja, gut, ja. So fing das an. Ne?
Ja, und dann hat sich das schnell entwickelt. Also Sie hatten sozusagen die Infrastruktur schon, dass Sie dann Galerien kannten, Sie hatten Abnehmer, Sie hatten Vertriebswege sozusagen.
Weil die hatte ich schon früh, ja. Und vor allen Dingen zu der Zeit war es ja auch so, dass die Sachen wurden ja nicht geprüft, konnte man gar nicht. Also die Leute hatten, ich weiß noch, die Händler, die hatten immer so eine, ja, eine Stecknadel im Revier. Ne? Da pieksten die mit in die dicken Farbschichten, um zu sehen, ob die wirklich hart waren. Das Nadeltest. Später hatten, ja wirklich, das ist kein Witz, später hatten die so kleine Schwarzlichtlampen. Ne? So. Kleine, oh ja, da ging die dann mal so im Halbschatten so mit über die Bilder, um zu sehen, ob die Fluoreszenz stimmt oder was, ob die Signatur nicht nachträglich drauf gemalt.
Das
So.
konnte man auch damit feststellen.
Ja, das konnte man feststellen, aber bei mir nicht.
Also Sie waren schon dagegen gewappnet. Sie wussten schon, wie man das macht.
Ja, nun, bei mir gab es ja keine nachträglich angebrachte Signatur, da war ja das ganze Bild falsch.
Also das heißt, irgendwann hatten Sie ja hunderte von Bildern gemacht.
Ja, ich habe nicht so viele gemacht. Am Anfang habe ich, ja, das waren ja dann auch nicht so teure Bilder. Da habe ich schon ein paar mehr gemacht, aber dann immer weniger eigentlich. Ne? Und mit den Jahren, ich meine, 40 Jahre fast, das ist lang. Und ich sage ja immer, ich weiß das ja gar nicht mehr so genau, weil so ungefähr 300 Bilder habe ich vielleicht gemacht in 40 Jahren. Das ist nicht viel.
Ja, aber zumindest wurde es ja jeweils gut entlohnt.
Ja,
Also
nee, am Anfang. Die waren nicht so teuer. Wir müssen einsehen, die meisten Bilder, die meisten Maler, die ich gemacht habe, die waren jetzt nicht unbedingt so unheimlich teuer. Die sind erst mit den Jahrzehnten teuer geworden. Das heißt, ich habe manchmal Bilder verkauft für relativ wenig Geld und dann 30 Jahre später, nach dem Prozess zum Beispiel, da wurde ich damit konfrontiert, dass dann so ein Bild, wo ich mal 20.000 für gekriegt habe, auf einmal 2 Millionen wert ist, ne? Und dann musste ich für die 2 Millionen gerade stehen.
Also das ist ja geradezu unfair.
Ja, finde ich auch total unfair. Vor allen Dingen, die haben ja alle daran verdient dazwischen, ne?
Ja.
Jahrelang. Und ich musste dann für alle gerade stehen. Ich finde das komisch. Das ist so, als ob man ein geklautes Auto kauft und dann nachher
Müssen wir den
zahlen.
Zusatzgewinn auch noch mit versteuern?
Ja, so
So
ungefähr.
ungefähr, ja.
Dann
Also
ist
was
das.
ich mich gefragt habe, wenn... Also irgendwann haben Sie sich da wahrscheinlich ziemlich sicher gefühlt, dass da eigentlich jetzt gar nichts passieren kann. Sie machen das so,
Ich habe mich immer
haben
sicher gefühlt.
sich immer sicher gefühlt.
Jawohl, ich war sehr gut. Also, Sie müssen sich nicht vorstellen, dass ich das so einfach so in blauen Dunst gemacht habe oder mal so nebenbei. Das ist ja wie ein Beruf, den muss man erlernen. Man muss das sind eigentlich mehrere Berufe. Also, man muss Restaurator sein, man muss Maler sein, man muss Händler und man muss vor allen Dingen die Handschriften malen können von den Malern. Das ist das Wichtigste. Und man muss natürlich auch Naturwissenschaftler sein, weil später wurden die Bilder ja dann auch extrem aufwendig untersucht. Das heißt, da muss man immer ein bisschen weiter sein als die Untersuchenden. Ich
Aber
habe
wann
gesagt,
hatten Sie denn nie Angst, dass Sie auffliegen könnten?
ich war einfach auch so gut.
Also das kommt ja raus, dass Sie haben das natürlich die ganze Zeit gedacht, aber irgendwann wurden Sie auch ein bisschen leichtsinniger, oder?
Nee, eigentlich nicht. Ich habe im Gegenteil, umso teurer die Bilder wurden, umso später in den Jahren, umso mehr Sorgfalt. Der mich, also ich habe die Bilder teilweise oder zumindest die Komponenten untersuchen lassen, auch, bevor ich überhaupt so ein Bild gemalt habe. Das heißt, ich habe die Materialien naturwissenschaftlich untersuchen lassen, um zu sehen, ob da irgendwo Probleme gibt. Ich habe Bilder vorher untersuchen lassen. Also mir ist sogar schon mal passiert, dass ich ein Bild irgendwo hatte in dem Institut, das war von 1900, und dann kam es zurück und die sagten, ja, aber das ist 200 Jahre alt. Das verstehen wir jetzt nicht.
Ja, aber hatten Sie denn irgendwann so das Gefühl, dass Sie da dadurch, dass Sie so gut organisiert waren, geradezu unantastbar waren?
Nein, ich hatte nie Angst. Es ist ja auch so, ich habe ja so ein paar Fähigkeiten, die eben das Ganze auch untermauert haben, sonst wäre das niemals so lange gut gegangen. Erstens, die meisten, die sowas machen oder gemacht haben, die malen ein oder zwei Maler, drei vielleicht. Okay? Mehr ist gar nicht möglich. Und da üben die ewig für, damit die da irgendwie annähernd mal so ein Bild hinkriegen von denen. Ne? Bei mir, ich habe über 100 verschiedene Maler gemacht aus 4 Jahrhunderten. Das heißt, ich kann jeden. Einfach definitiv jeden. Das heißt, die Handschrift eines jeden Malers. Aber das ist eine Sache, die habe ich nicht gelernt, sondern ich kann das einfach. Ich gucke mir ein Bild an, vielleicht 10 Minuten, und dann kann ich in dieser Handschrift ein neues Bild malen. Das kann ich. Und wirklich von jedem. Das war mein großer Vorteil. Sonst hätte das nicht funktioniert. Der Experte, der schaut sich das Bild an und erkennt sofort die Handschrift, so wie Sie einen Brief von Ihrer Frau erkennen. Der guckt drauf und sieht die Handschrift. Der Werner Spies, der Experte für Max Ernst, der hat mal gesagt, in dem Interview hat sich furchtbar aufgeregt, niemand hat es gesehen. Niemand konnte es sehen, weil es gab keine Reuestrich. Damit ist gemeint, dass irgendwo die Handschrift nicht stimmt, dass irgendwo was verändert, verbessert. Die malerische Handschrift, die entsteht, wenn ein Maler ein Bild malt, die entsteht durch Bewegung und Zeit. Also die Zeit, in der die Bewegung stattfindet. Wenn ich jetzt so mache, sieht das anders aus als so. Oder so oder mit links. Und daraus entsteht diese Handschrift. Und ich sehe die einfach und kann dann ein neues Bild malen mit der Handschrift. Und ich kann mit links und rechts malen. Ich kann auch beidhändig malen, auch zeichnen. Ich kann auch mit 10 Fingern zeichnen, also an jedem Finger eine Kohle. Und dann das wie Klavierspielen.
Und Sie haben aber trotzdem, kam ja zwischendurch auch immer mal wieder Zweifel auf, dass bestimmte Bilder dann als
Nie.
mögliche Fälsch, nicht bei Ihnen
Niemals.
direkt vielleicht, aber das dann, also Sie
Nein.
haben doch unter anderem auch mal so ein Setup mit Ihrer Frau dann
Das
zusammengestellt.
war ziemlich zum Schluss. Das war ziemlich zum Schluss. Das war
Wie
einfach.
war das denn? Was war denn da passiert und
Das
was
war
haben Sie
der
dann gemacht?
Jux. Das haben wir aus Jux gemacht, weil man gedacht hat, das machen wir jetzt mal. Da untermauern wir die Provenienz mit. Als das dann losging, dass Provenienzen gefragt wurden, das gab es ja erst früher alles gar nicht. Ne? Seit unserem Fall gibt es ja jetzt sogar eine Lehrstelle an der Hochschule für Provenienzforschung.
Aber das heißt, das war wirklich, da haben Sie sich einen gefeixt, eher als dass Sie gesagt
Nein, wir
haben.
hatten Spaß. Also ich habe mich heute gelangweilt, weil wir dann mal ein paar Monate damit verbracht, irgendwie das ganze Zeug zusammenzusuchen und mal so Fotos zu machen, die dann, und die haben wir auch absegnen lassen von Experten, die Fotos natürlich, die waren alle echt. Alles war hundertprozentig. Also das hat Spaß gemacht auch, ja, muss ich sagen.
Aber wie konnte es dann passieren, dass Sie dann irgendwann doch ein Material verwendet haben, das es zu der Zeit, als das Bild entstanden war, noch gar nicht gab?
Das
Titanweiß
stimmt.
war das, glaube ich, ne?
Das war Titanweiß, aber das stimmt nicht, dass es das nicht gab. Das gab es durchaus. Nur wurde das selten verwendet zu dem Zeitpunkt. Also Titanweiß gab es schon, glaube ich, seit 1909 oder 8 sogar. Aber in der Malerei wurde es wenig verwendet noch. Und das Bild war von 1914. Und ich hatte das auch, das war also, ich hatte kein Zinkweiß im Atelier und habe gedacht, okay, dann nehme ich eine Tube Zinkweiß von der niederländischen Firma, die das auch so nach alten Verfahren herstellten. Wenn man jetzt im 19. Jahrhundert, also im 20. Jahr, frühen 20. Jahrhundert bleibt, geht das. Ja? Weil die auch alle mit diesen Tubenfarben ja gemalt haben. Und dann habe ich dieses Zinkweiß benutzt und da waren 2% Titanweiß drin. Das war aber nicht markiert, dass dieses Pigment da drin war. Und ich habe das auch nicht untersuchen lassen. Das war der Fehler. Und dann ist das im Dörner-Institut untersucht worden, das Bild, und die haben diese Titanspuren gefunden. Aber die haben nicht gesagt, das ist eine Fälschung. Die haben auch nicht gesagt, das ist kein altes Bild. Absolut nicht. Und das Bild ist später, da gab es einen Zivilprozess noch, das Bild ist dann später ins Werkverzeichnis gekommen, also mit diesem Dörner-Gutachten, mit dem Titan. Ins Werkverzeichnis und hat auch ein Obergutachten gekriegt, das ist auf 100% kam. Also zu sehen, das
Alles.
war auch das Problem für das Gericht eigentlich damals, weil alle Bilder, so gut wie alle, hatten naturwissenschaftliche Expertise. Nicht nur kunsthistorische, sondern auch naturwissenschaftliche. Und wer will die denn anzweifeln? Kann gar keiner, weil das sind Institute, die dafür ausgerüstet sind. Und das war ein großes Problem für die. Naja, und auch sonst haben die ja nichts gefunden.
Ja,
Gar
wie ist
nichts.
es denn dann rausgekommen? Also wie sind Sie dann sozusagen als
Ja, war dann so, es gab einen Zivilprozess wegen diesem einen Bild. Und dann hat die gegnerische Partei den Zivilprozess verloren. Das Bild wurde also als echt deklariert im Gericht. Und daraufhin hat die Anwältin Notbremse gezogen und hat eine Strafanzeige erstattet. Und die Polizei war natürlich auch heiß drauf, da was zu machen vielleicht. Alle Polizisten träumen ja davon, das große Ding zu drehen mal. Großer Fall. Und die Anwältin auch, die war gerade ziemlich frisch noch da drin und hatte gerade ihren Gräfin-Titel auch gekriegt und die wollte auch ein großes Ding machen. Dabei muss man noch sagen, dass das Bild war gekauft worden von einer ukrainischen Briefkastenfirma auf Malta. Eine Geldwäscherei war das, ne? Aber das hat keinen gestört. Sowieso. Wir haben da gerade 100 Millionen gedreht auf die Art und Weise. Also da hat sich keiner gekümmert.
Und wie teuer war das Bild, um das es ging?
Das hat dann auf der Auktion hat das mit Aufgeld 2,8 Millionen. Das war der teuerste Campendonk, der je verkauft worden ist. Und das muss man noch dazu sagen. Alle wollten das kaufen, alle Museen in Deutschland. Alle wollten dieses Bild haben. Und in der Zeitung wurde das beschrieben als das Schlüsselwerk der klassischen Moderne. Das Bild war das Schlüsselwerk der klassischen Moderne. Das war auch wirklich sehr gut. Muss man sagen.
Aber das heißt, bei dem Auktionspreis, da haben Sie schon gut mitverdient.
Ja, natürlich. Das war ja auch ganz spät, 2006.
So, und dann kam es aber zum Prozess. Dann kam es zum Prozess und dann sind Sie schlussendlich verurteilt worden.
Ja, wir
Saß
haben dann, das muss man auch erklären, der Prozess hat ja nur 2, 3 Tage gedauert und der hätte Jahre gedauert normalerweise, weil es gab ja keine Beweise und kein Zeuge, der aussagen wollte. Die hatten über 100 Zeugen auf der Liste, aber die aus Tokio, New York, London, Paris, von überall, alles Experten, aber natürlich kommt kein Experte zum Gericht, um sich da zu blamieren, oder? Also niemand wäre gekommen. Und dann muss sich das Gericht verorten. Ne? Dann müssen die nach Paris, dann müssen die nach London. Das war also alles, für den Richter war das eine gruselige Vorstellung. Und für uns war es nicht gut, meine Frau war krank. Wir waren in U-Haft sehr lange. Und da habe ich gesagt, okay, wir machen einen Deal. Ich sage, ich war's. Okay. Dafür gehen wir in den offenen Vollzug sofort. Kein geschlossenes Gefängnis, offenen Vollzug. Dann können wir auch direkt wieder arbeiten. Das war der Deal, ja. Dann war der ganz happy darüber, dann auch der Richter. Dann haben wir das gemacht. Also es hat eigentlich in dem Sinne gar keinen richtigen Prozess gegeben. Ich habe dann am zweiten Tag eben gesagt, okay, ich war's. Ich habe so und so lange das gemacht, habe irgendwie 300 Bilder gemacht, habe ein bisschen erklärt, wie das Ganze abgelaufen ist. Es war ganz spannend. Und ja, das war's. Dann sind wir da rausgegangen aus dem Gerichtssaal. Ein paar Monate später haben wir uns dann für den offenen Vollzug gestellt.
Und das heißt,
Und
die, aber gearbeitet haben sie genauso weiter wie vorher auch, aber
ja,
dann.
wir haben dann wieder ein Atelier gehabt in Bergstadtbach. Und da haben wir, meine Frau und ich, uns immer über Tag aufgehalten, haben da gearbeitet. Wir müssen eins wissen, ich bin der einzige deutsche Strafgefangene, der eine eigene Fernsehserie gemacht hat, aus dem Knast raus, oder? 15 Filme in 3 Jahren. Und da war ich immer im offenen Vollzug. Ich konnte dann aber auch an die Orte reisen, aber nur nicht ins Ausland, aber in Deutschland. Und das war, im Grunde war ich eigentlich so ein Vorzeigehäftling für offenen Vollzug. Resozialisierung, oder? Und
Aber dann,
dann,
als Sie konnten, sind Sie dann aber nach Frankreich gegangen.
ja, danach, also ich bin dann auf 2/3 rausgekommen und meine Frau ist auch schon auf Halbstrafe. Die war nur 8 Monate im offenen Vollzug, danach war die drauf. Bei mir waren es 3 Jahre. Und in der Zeit haben wir, ja, da haben wir einen Bestseller geschrieben, 15 Filme gemacht, viele Bilder gemalt. Ich glaube, schon im ersten Jahr wieder 1 Million verdient. Und wir haben einen Vertrag gemacht mit unseren Gläubigern, eine Privatinsolvenz, und haben das Ganze abgewickelt. Also 4 Jahre später waren wir wieder schuldenfrei und wir hatten ja 20 Millionen Schulden und haben schon wieder gut verdient. Und dann, einen Tag, nachdem ich aus dem offenen Vollzug kam, bin ich ausgereist wieder nach Frankreich.
Und warum ausgerechnet nach Frankreich?
Weil wir da vorher 20 Jahre gelebt haben, über 20 Jahre. Das war unsere quasi Wahlheimat.
So, und inzwischen wohnen Sie in der Schweiz. Was hat Ihnen in
Ja.
Frankreich nicht mehr gefallen?
Ja, wir waren dann 2 Jahre in Frankreich, bis 17, bis 2017. Und dann haben wir festgestellt, dass also dieser Rechtsruck, der da stattfand, politisch, die Front National, hießen die damals noch. Als meine Kinder zur Schule gingen in unserem Dorf da in Frankreich, da gab es 3 oder 4% Front National. 2017 gab es schon, glaube ich, 40% in unserem Dorf. Naja, jedenfalls, ich konnte da nicht mit leben mehr, meine Frau nicht. Dann haben wir gedacht, das halte ich nicht aus. Man war auf einmal wieder ein Ausländer und alles. Und dann, und das noch, wo man 70% Steuern bezahlt, okay. Das ist alles unglaublich. Da habe ich gesagt, jetzt könnt ihr mich mal, kreuzweise. Jetzt gehe ich. Und dann sind wir in die Schweiz. Ich meine, wir hatten ja jetzt auch nicht die große Auswahl. Wo will man hingehen, wenn man vernünftig leben will? In einer wirklichen Demokratie. Und da kommt eigentlich fast nur die Schweiz in Frage.
Das war kein Problem, dann Wohnsitz
Doch,
zum.
doch, doch. Wir haben dann einen Antrag gestellt. Und das hat 3 Monate gedauert. Aber hatten wir viele Leute, die für uns auch geschrieben haben und gesagt haben, hier, die haben sich die letzten Jahre toll bewährt. Wir hatten auch Geld verdient. Wir haben so gute Steuererklärungen gehabt, was ja auch in der Schweiz wichtig ist. Keine Schulden, keine. Ja, und dann haben die gesagt, okay, ihr könnt hier arbeiten und hier leben. Ein krummes Ding und ihr seid wieder draußen. So haben die das formuliert. Und wir sind jetzt 8 Jahre fast hier. Und ich muss sagen, mir gefällt es hier super.
Also das heißt, das ist eine Zertifizierung seitens der Schweiz, dass sie noch kein krummes Ding gedreht haben, weil sie immer noch
Ja,
da sind.
genau. Und warum sollte ich auch ein krummes Ding drehen? Ich weiß nicht, ob Sie jetzt gerade vor ein paar Tagen mal die Bild-Zeitung gesehen haben, ein Interview mit der Bild-Zeitung vor einiger Zeit. Und da ist ein bisschen erklärt auch, was wir so machen.
Ja, aber wenn Sie jetzt mal den Kunstmarkt vergleichen, von dem Sie ja nie so richtig viel gehalten haben, sondern Sie haben sich ja eher auch über Leute lustig gemacht, was ist das heute?
Was heißt lustig? Ich habe das einfach abgelehnt, weil da muss man vielleicht Folgendes mal zu sagen. Als ich jung war, noch recht jung, also Anfang der 70er Jahre, hatte ich schon recht großen Erfolg mit meiner eigenen Kunst, also mit dem, was ich da so gemalt habe. Also das heißt, ich habe schon noch mal 10.000 Mark gekriegt für ein Bild. Das war so viel, wie mein Vater im Jahr verdient. Ich hätte also, und hatte Anfragen von Galerien, und ich hätte mit meiner Kunst schon sehr früh auch gut Geld verdienen können und wäre dann wahrscheinlich mit 35 Professor geworden oder noch früher und hätte dann ja so einen Bürokratenjob gehabt irgendwie mit einer Hochschule sowas. Nee, ich wollte das auf keinen Fall machen, aber der Hauptgrund war, weil ich das nicht kreativ finde, immer das Gleiche zu malen. Man muss sich ja dann festlegen am Kunstmarkt. Die Leute müssen einen ja erkennen und sagen, ach, das ist der, das ist der. Ja, das sieht man. Das hätte ich niemals gemacht, mache ich heute auch nicht. Das passiert mir heute, dass Leute in meine Ausstellung gehen und mich fragen, ja, welches Bild ist denn von Ihnen erwerblich? Sage ich, das ist ein großes Lob, was Sie mir da machen.
Ja, aber was heißt denn ja auch, inzwischen treten Sie natürlich ganz anders auf, Sie ausschließlich mit Ihrer eigenen Kunst, nehme ich mal an, weil die Schweiz würde Ihnen da möglicherweise ja dann einen Strick draus drehen und sagen,
Nein, warum sollte ich das auch nicht machen?
genau.
Warum sollte ich was anders tun? Jetzt ist es ja so, dass meine eigenen Bilder, die anderen waren auch meine eigenen, aber die, die ich jetzt unterschreibe mit Beltracchi, dass die teilweise wesentlich mehr kosten als die damaligen Fälschungen. Also
Wir haben
meine.
das können die Zuhörer natürlich nicht wissen. Sie haben mich ja damit begrüßt und mir gesagt, meine Bilder können Sie festlegen sich sowieso nicht erlauben.
Ja,
Das heißt,
wahrscheinlich nicht.
ja.
Ne?
Das heißt, das interessiert natürlich jetzt auch die Zuhörer, in welchen Preisklassen liegt das denn so?
Ja, die gehen eben nicht über den Kunstmarkt, sondern ich vertreibe die selber oder schon mal auch eine Galerie, das kommt auch an. Und ich verkaufe die praktisch direkt an meine Sammler. Und da kommt Folgendes ins Spiel. Ich bin ja keine Factory, wie die meisten großen oder berühmten Maler heute, das sind ja alles Factories. Die produzieren ja Unmengen Zeug. Ich male vielleicht so 10 Bilder im Jahr, wenn es hochkommt. Also sind sehr rar meine Sachen. Ich habe aber schon eine ganze Menge Sammler, so ein bisschen weltverstreut, hier in der Schweiz. Von daher gibt es bei mir auch keinen Stock an Bildern. Also in meinem Atelier stehen keine Bilder rum, die zu verkaufen sind, mal ein oder zwei. Die sind immer schon vorher weg, wenn ich sie überhaupt male oder dann, wenn ich sie gemalt habe. So ist das. Weil sie eben doch sehr rar sind. Die Leute sind ja nicht dumm. Die denken auch, ja, der malt vielleicht noch 10 Jahre oder so. Und dann, was hat er? Ein Werk von vielleicht 200, 300 Bildern. Das ist ja nichts heutzutage. Also sehr rar. Und ich bin ja eine Person der Kunstgeschichte. Also von daher ist das alles ganz anders. Ja, die Bilder kosten so zwischen 100.000 und 2 Millionen. Also ich habe schon über 2 Millionen für eins gekriegt.
Und was für ein Verhältnis haben Sie zu den Leuten, die jetzt ihre Bilder aus der ersten Karriere sozusagen gekauft haben mit falschen Signaturen? Die sind ja, da gibt es ja noch viele, ich nenne das mal sogenannte Originale, die auch noch weltweit irgendwo hängen,
Ja.
möglicherweise auch noch gar nicht in Anführungsstrichen entlarvt sind. Sind da Leute auf Sie zugekommen und haben gesagt, du hast
Ja.
uns betrogen?
Nee, nee, also das eigentlich gar nicht. Was passiert ist, dass viele sagen, okay, wenn die Polizei sich an die wenden, sagen die, ja, nee, aber das ist ja echt das Bild. Das ist ja, hat naturwissenschaftlich hier, ist echt, alles echt. Und ja gut, jetzt hatte ich kürzlich drei Bilder, die in japanischen Museen da hochgegangen sind. In drei verschiedene Museen, Bilder von mir, die ich gemalt habe schon Ende der 80er Jahre. Also die sind richtig alt schon. Ja, und da habe ich viele Fernsehinterviews gemacht mit den Japanern. Für die Japaner ist das natürlich ähnlich wie bei den Chinesen. Einer, der das kann, das ist für die die große Meisterschaft.
Also die erkennen das an und sagen,
Ja.
dass da bist du der eigentliche Künstler.
Ja, aber der Künstler natürlich auch, den ich da gemacht habe. Und ja, ich habe denen geraten, doch, irgendwann komme ich dann mal vorbei und signiere das Bild auch noch. Und jetzt kommen sowieso ja viel mehr Zuschauer ins Museum, um dieses Bild zu sehen, als jetzt vorher.
Also deshalb gibt es eigentlich gar nichts zu beklagen. Also es ist in
Es gibt
jeder
auch
Hinsicht eine
welche.
Win-Win-Situation.
Ja, es gab auch sogar Sammler, die mich angerufen haben, einen ganz berühmten, der hat dann gesagt, ja, jetzt, das Bild hängt bei mir immer noch im Apartment, ich liebe das, das ist wunderbar. Jetzt unterschreiben Sie mal schön mit Ihrem Namen, oder? Machen Sie doch. Ich sage, ja, natürlich. Sowieso. Es ist ganz unterschiedlich. Also was da manchmal von der Polizei oder der Presse geäußert wird, es gibt natürlich Leute, die mich extrem anfallen, die mich auch hassen regelrecht. Das liegt daran, die sind halt alle auf den Schlips getreten. Ne? Was ist denn noch ein Experten wert? Was ist ein Experte wert, wenn sich rausstellt, dass er keine Ahnung hat, oder? Oder nicht wirklich erkennt, was er sieht? Und das ist den allen passiert, wohlgemerkt, allen. Und das, deshalb mögen die mich nicht und das kann ich auch gut nachvollziehen. Ich sage immer, der Experte ist nur so gut, wie der Fälscher schlecht ist, oder? Da haben sie bei mir eine schlechte Karte
So,
gehabt.
Sie
Aber
haben
das.
dann, das haben Sie vorhin schon gesagt, jede Menge Fernsehauftritte auch gehabt. Sie haben, über Sie ist auch ein Theaterstück geschrieben worden.
Ich weiß nicht, was es alles gibt. Es ist unendlich viel Zeug. Also, ich habe irgendwie Millionen von Klicks auf YouTube und gibt Filme ohne Ende. Und wir arbeiten jetzt noch an der Verfilmung einer Serie von unserem Leben.
Ihr Lieblingsschauspieler habe ich gelesen, der Sie dann spielen sollte, das sollte Benedict Cumberbatch sein. Haben Sie schon Kontakt mit ihm aufgenommen?
Nein, wir müssen ja erstmal das Geld sammeln. Der kostet ja viel. Denke ich mal, oder?
Aber das heißt, Sie wollen den Film selber produzieren?
Nein, ich produziere auf keinen Fall. Nein, ich darf da jetzt so nicht drüber sprechen, aber wir haben große Firmen, die das machen. Also das ist schon,
Aber das ist schon ein Projekt, das läuft ja auch schon, ne?
das läuft schon länger und es ist ein großes Problem, aber es dauert alles, es dauert alles.
Sie haben jetzt in Ihrem Bereich ja eigentlich alles erreicht, was Sie erreichen können. Sie sind berühmt geworden, Sie haben viel Geld damit verdient, Sie haben zwar dann sozusagen einen kleinen Knick zwischendurch mal gehabt. Was reizt Sie jetzt noch? Worauf freuen Sie sich? Was möchten Sie noch unbedingt machen?
Auch ich freue mich eigentlich auf jeden Tag, weil es mir Spaß macht. Ich bin ein unheimlich kreativer Mensch. Also ich male 7 Tage die Woche in der Regel. Ich schreibe im Moment an drei Romanen, also an so einer Trilogie. Das wird auch ein Hammer, können Sie sich darauf verlassen, ein Riesenerfolg. Dann beschäftige ich mich mit der Filmgeschichte mich auch, ja, natürlich. Und ja, das ist schon eine Menge, wenn man das alles. Und ich plane verschiedene große Ausstellungen noch wieder in den nächsten Jahren. Zum Beispiel 26 in Prag.
Wann kommt das Buch raus?
Das Buch, ich denke, das erste nächstes Jahr und dann so immer ein Jahr später. Und ja, das ist alles eine Menge Arbeit. Meine Frau, die hilft mir natürlich in allem. Ne? Meine Tochter malt auch, ja, und die hat ja auch studiert sogar. Die ist gut, die hat jetzt. Ja, die ist jetzt schon 31 und jetzt ist jetzt letztes Jahr erstmalig mit mir an die Öffentlichkeit. Es hat gedauert, bis sie wirklich sicher war.
Verreisen Sie denn auch noch oder bleiben Sie hauptsächlich in der
Ja.
Schweiz?
Nee, ich verreise auch, klar. Aber ich bin hauptsächlich in der Schweiz, auf jeden Fall. Aber meistens verreise ich nur so in den Wintermonaten, Januar, Februar.
Und wohin geht die nächste Reise? Die nächste große Reise?
Nächste geht jetzt nach London. Wir werden Großeltern. Unsere Tochter lebt in London und im Dezember soll das Kind kommen, Anfang Dezember. Dann bleiben wir erstmal in London und kümmern uns mit um das Kind. Ja, ich reise aber immer viel zu schnell. Ich muss auch noch nach Frankreich jetzt wieder. Und ich bin im November wieder in Prag auch eine Weile. Also immer hier und dort. Und ich denke, 27 werde ich mal in Japan was machen.
Heutzutage gibt es natürlich auch die Diskussion, was KI und Kunst eigentlich verbindet, respektive wie die beiden verbunden werden können. Was ist Ihre Meinung zu KI und Kunst?
Ja, da muss man natürlich sehr differenzieren. Und zwar, ich bin davon überzeugt, dass es nicht sehr lange mehr dauert, bis diese KI auch wirklich vernünftige Produkte produzieren kann. Da bin ich von überzeugt. Aber im Moment kann sie es noch nicht. Man muss auch differenzieren zwischen einem Kunstwerk, was für sich steht, oder einer Kopie. Und die KI heute, die sucht, wenn man jetzt einen Befehl gibt und sagt, ja, mach mir küssendes Kamel auf dem Eis oder was weiß ich, dann sucht ihr sich aus dem riesigen Internetnetzen überall was raus und baut daraus ein Bild zusammen. Ja. Das sind ja irgendwo auch immer dann kopierte Versatzstücke. Im Grunde macht ein Künstler das natürlich auch nicht anders. Ne? Ein Künstler, der bedient sich in der Kunstgeschichte und auch wenn er es nicht bewusst vielleicht macht, aber er sucht sich auch was zusammen und dann steht was draus. Und da hatte ich letztens in Köln auch bei der Filcolon Auftritt, da haben wir darüber gesprochen. Und da haben wir Folgendes gemacht. Und das war also ganz eindeutig. Ich habe gesagt, wir nehmen jetzt mal Max Beckmann, ein Bild mit Akrobaten aus den 30er Jahren. Und die KI soll jetzt ein ähnliches Bild produzieren. Und wir haben die beste KI dafür genommen, die da im Moment für Geld zu kriegen. Das haben die da, der Veranstalter haben das gemacht. Wir haben das mit drei oder vier verschiedenen Malern. Dann kam dabei raus, dass die Bilder, die die KI produziert hat, aber auch nicht mal annähernd wie ein Beckmann aussah. Beziehungsweise diese Handschrift stimmt einfach nicht, verstehen Sie? Und ich hatte auch mal ein Gespräch mit einer Frau, die arbeitet in London, die arbeitet für Google, für solche Geschichten. Und die sagte, ja, das ist das Problem. Die KI, die kann die Zeit nicht darstellen. Die kann zwar irgendwas kopieren, aber wie ich Ihnen das vorhin erklärt habe, die Bewegung und die Zeit, das kann sie nicht. Aber das bleibt abzuwarten. Die Entwicklung ist extrem schnell. Das bleibt abzuwarten. Und ich denke, irgendwann geht das auch. Werden wir das auch hinkriegen? Glaube ich schon. Nur, ob das jetzt Kunst ist oder nicht, das ist dann wieder eine andere Frage. Man kann Kunst, das können wir mal abschließend noch dazu sagen. Man kann Kunst heute nicht mehr so betiteln wie früher. Man kann nicht mehr sagen, das ist Kunst oder nicht, oder das ist nicht Kunst, oder was ist überhaupt Kunst? Es gibt heute am Tag mehr Künstler als in der ganzen vergangenen Kunstgeschichte, also in 2000 Jahren. Okay? Alle machen Kunst. Es gibt Fußballkunst und diese Kunst und jede Kunst. Jeder hat ein iPhone, macht Kunst und jeder geht in den Baumarkt, kauft irgendwelchen Krempel, macht Installationen und was weiß ich. Alle machen Kunst, wie Beuys schon gesagt hat. Jeder Künstler ist ein Mensch. Jeder Mensch ist ein Künstler. So. Und ja, so ist das auch heute. Und man sollte es auch nicht negieren. Ne? Ich finde das toll, wenn die Leute was machen, weil es ist kreativ. Auch wenn sie nur ein iPhone benutzen oder irgendwas machen. Das ist kreativ und den meisten tut das auch sehr gut, wenn die sowas machen. Das ist gut für die Psyche und wunderbar. Nur, man kann nicht mehr den alten Kunstbegriff darauf anwenden. Und das hat irgendwann mal aufgehört vor 30, 40 Jahren. Bis dahin und ab da, naja. Aber es ist trotzdem nicht schlecht. Ne? Man kann nicht sagen, das ist jetzt keine Kunst in Anführungsstrichen oder so. Es entsteht aus einem kreativen Prozess und ja, fertig. Mehr gibt es da nicht so zu sagen. Eine KI kann ja nur eine Aufgabe, die gestellt ist, irgendwie lösen. Ne?
Aber eins ist klar, das habe ich soweit jetzt verstanden. Das, was Sie gemacht haben, in Ihrer Karriere könnte KI niemals
Nee,
bis heute.
bis heute nicht. Unmöglich. Absolut unmöglich. Eine Kopie machen. Eine Kopie malen von einem Gemälde kann man nicht. Das werden Sie jetzt vielleicht komisch finden, aber das geht nicht. Das liegt daran, weil das Original ist in der Handschrift gemalt. Und dabei passieren bestimmte Dinge, Ausreißer und da spritzt man was nach da und nach rechts und nach links. Wenn ich so ein Bild dann nehme und kopiere das, ne, dann sieht man immer, dass es eine Kopie ist, weil es ist nicht mehr die Handschrift. Es ist vielleicht alles genauso hingepingelt. Aber jeder Experte erkennt sofort, aha, das ist eine Kopie.
Also jeder Experte, das unterschreiben Sie dann auch. Auch die Experten, die bei Ihnen natürlich
Also
das
ich
nicht.
auf jeden Fall, ich erkenne es sofort.
Herr Beltracchi, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat wirklich Spaß gemacht. Es gibt ja doch einiges, was dann auch für mich ganz besonders ganz neu war, muss ich sagen. Also vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und viele Grüße an den Vierwaldstätter See.
Ja, danke.
Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, können Sie diesen abonnieren auf Spotify, Deezer, Apple oder Google oder auf Ihrer Lieblingsplattform. Fragen und Anregungen gerne an podcast@londonspeakerbureau.de.